Ringelstädters Rendezvous. Ein Podcast aus den Bayernwerkstudios in Regensburg. Begegnungen und Gespräche, bei denen wir uns Zeit lassen.
Servus und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Ringelstädters Rendezvous, einem Best-of der letzten 11 Folgen. Ich bin Daniel aus dem Team der Bayernwerkstudios in Regensburg. Zusammen mit euch hören wir heute rein in ein Jahr Podcast mit großartigen Gesprächen. Schöne, lustige und manchmal auch nachdenkliche Momente aus Ringelstädters Rendezvous. Zur allerersten Folge war Caro Matzko im Studio zu Gast.
Rendezvous mit Caro Matzko.
Frühstück ist ja für viele einfach nur eine Mahlzeit. Aber nicht so im Hause Matzko. Sie hat mit Hannes darüber gesprochen, warum dieses Ritual in ihrer Familie so wichtig ist und wie sich das Elternsein und Beziehungen im Lauf der Zeit verändert haben.
Ja, wir haben tatsächlich ein Familienritual, was uns sehr lieb und teuer ist. Und zwar macht immer einer in unserer, also wenn der Wecker klingelt, folgen meistens kurz darauf erstens Pfotengeräusche auf der Treppe, dann Kinderfüße und dann kommen Hund und Kind ins Schlafzimmer. Und dann steht immer einer von uns Eltern auf und macht ein Tablett mit zweimal Kaffee, einmal Matcha Latte und Keksen. Und dann liegen wir erstmal noch 20 Minuten alle zusammen im Bett und essen Kekse und trinken Kaffee morgens.
Jeden Tag?
Jeden Morgen.
Echt? Mhm. Das ist aber toll.
Von 6 Uhr bis 6.20 Uhr. 20 Minuten sind erstmal wach werden, schmusen, Kaffee trinken und Kekse essen. Und das ist tatsächlich ein Ritual, das ist irgendwie so aus Versehen entstanden und es ist wahnsinnig schön, so in den Tag zu starten gemeinsam.
Das ist sehr liebevoll auch.
Es ist sehr liebevoll, ja. Und das möchte ich nicht mehr missen. Also ich finde es echt wahnsinnig schön, weil es auch lustig ist, weil der Hund dann immer so lustig bettelt, der will dann auch einen Keks. Und das ist wahnsinnig schön, weil er legt dann immer eine Pfote aufs Bett und dann macht er so Didgeridoo-Geräusche.
Hast du sowas gemacht, bevor du ein Kind hattest?
Nee.
Nicht, oder?
Überhaupt nicht, nee.
Warum macht man sowas eigentlich nicht für sich, sondern immer, also, oder das ist doch auffällig, dass, also, wenn man mit Leuten drüber redet, dass sie so schöne Sachen machen, dann hat es immer etwas mit Kindern oder mit Hunden oder mit Tieren zu tun. Aber für einen selber oder für als Paar kriegen das die wenigsten hin.
Ja, ist eigentlich schade, gell? Das sind diese schönen Seiten am Elternsein, finde ich. Ich habe neulich mit meinem Mann darüber gesprochen, und wir haben uns gefragt, ob wir eigentlich noch zusammen wären, wenn wir nicht das Kind hätten und den Hund. Und dann waren wir beide schon, dass wir gesagt haben, naja, es ist ein sehr hübsches, aber es ist natürlich ein Band, was uns zusammenhält, erstmal was so von außen kommt, ja. Und ich glaube, dass man verliert sich als Eltern anders als wenn man sich als Paar verliert, glaube ich erstmal. Also es hält einen schon so zusammen und man ändert so den Aggregatzustand und die Rolle und man verliert vielleicht sich so als Paar, aber man ist dann immer noch Eltern. Und
aber war das nicht immer so? Es ist immer das Blöde, ist halt, früher, aber ja. Sind früher Menschen nicht eben in erster Linie aus der Verantwortung
zusammengeblieben, Haus und Hof, ja.
Dass sie was zu gemeinsames Projekt haben.
Einfach. Ja, und ich glaube aber auch, dass früher viel mehr, also weiß ich nicht, vielleicht viel mehr noch so fremd gegangen wurde, so heimlich.
Mehr als jetzt.
Ja, ich glaube, dass man das jetzt tendenziell offener macht.
Echt?
Ja, ich glaube schon. Oder dass man halt sagt, ja, dann trennen wir uns halt, weil die Liebe ist uns abhanden gekommen, wie anderen Leuten ein Stock oder Schuh. Mhm. Und dann die Liebe wird so ins Zentrum gerückt und die Qualität der Beziehung und so, glaube ich.
Ja, aber das ist, jetzt sind wir voll im Beziehungsthema, was ja auch ein gutes ist. Ich glaube, dass man so eine Romantisierung hat von Beziehung und vor allem von Langzeitbeziehung. Und dass ich glaube, ernsthaft, wenn ich mir das so anschaue, sowohl mein eigenes Leben als auch das von Menschen um mich herum, dass all die Paare, die in irgendeiner Form wirklich ein Projekt haben miteinander, an dem sie basteln, an dem sie arbeiten, wo sie gemeinsam scheitern, gemeinsam Erfolge feiern, die halten gut und lange durch. Und die das nicht haben, die stellen sich ständig die Frage, ob sie noch verliebt sind.
Rendezvous mit Christian Tramitz.
Schauspielschule? Pustekuchen. Weder Hannes noch Christian Tramitz haben jemals eine klassische Schauspielausbildung gemacht. Und trotzdem sind sie da gelandet, wo sie heute sind. Wie das passiert ist, das erzählen sie euch jetzt.
Ich weiß heute immer noch nicht, was Stütze ist. Weißt du das?
Ich weiß, was es ist.
Ja, das klingt sehr gut.
Dass man von unten den Bauch kurz anhebt, um im Raum im Brustkorb zu vergrößern.
Ja.
Das scheint die Stütze zu sein. Das
ist fantastisch, mein Lieber.
Ja, danke. Aber wenn wir jetzt so weitersprechen,
schlafen die Leute am Mikrofon.
Atemnot kriege ich halt. Deswegen kann ich das nicht. Ich kann so Techniken nicht, weil ich mich dann nur auf diese Technik konzentriere.
Genau,
ich kann das andere dann nicht mehr. Ja. Ich klinge dann lustig.
Ja, ja.
Na toll.
Kurz. Bis du hyperventilierst und dann ist halt vorbei.
Aber als das losging bei dir mit der Schauspielerei, da war das, hast du da ein Ziel gehabt? Also wolltest du spielen können wie Gründgens?
Nein, um Gottes Willen.
Oder wie Heinz Rühmann oder wie Bud Spencer?
Ja, eher. Der andere war eher mein Vorbild.
Terence Hill.
Das fand ich schon toll. Das ist schon super. Der sah auch richtig gut aus. Also so
und immer noch. Ich habe den vor kurzem erst wieder gesehen.
Fantastisch. Wahnsinn. Ja. Nee, ich hatte kein Ziel. Ich wollte auch nie immer Schauspieler werden und gar nicht. Und habe mich auch nie durchgekämpft und war... warst du auf einer Schauspielschule?
Nein.
Auch nicht.
Haben es nicht genommen. Du warst, glaube ich, 2 Wochen, soweit ich informiert
war,
bin.
Ja, nicht ganz. Ungefähr 10 Tage. Und zwar nur deswegen, weil die Oma meiner damaligen Frau, die hatte eine Schauspielschule. Und da konnte ich halt kostenlos hingehen. Aber dann so nach 10 Tagen habe ich mir gedacht, na, ich mag jetzt nicht mehr den Baum spielen oder irgend sowas.
Und dann hast du gar nie mehr... Also auch keine so Workshops gemacht, so Schauspielworkshops auch nicht.
Nein, ich bin nicht auch nach Amerika zu einer Schauspielschule mit so ganz langen Namen, Method Acting Working. Und da war auch, was weiß ich, der Brando war da. Ja. Gut, aber ich glaube, der wäre auch ohne das was geworden, denke ich mir immer.
Und dann hast du einfach angefangen.
Ich habe angefangen, aber eigentlich mit Synchron angefangen. Und da war ganz klein. Da vorne ist einer oder haltet ihn oder jetzt aber los. Also so Sätze, so kleine Sätze. Aber ich habe zum ersten Mal Geld damit verdient. Und das hat natürlich Spaß gemacht. Dann wurden die Rollen größer und auch manchmal die Verzweiflung. Weil ich kann mich an einen grauenvollen Satz erinnern. Den habe ich heute noch im Kopf, den ich nicht rausgebracht habe. Da saß ich in einem Hubschrauber als Soldat und müsste runterbrüllen, da unten, das ist Renfrews Strandgrundstück mit der Grapefruit-Plant. Grapefruit, ich kann es heute nicht. 100 Mal da unten, das ist Renfrews Strandgrundstück mit der Grapefruit. Nee, Christian, das war unsauber. Irgendwann habe ich das Buch gegen die Leinwand gehauen und habe gesagt, leckt's mich am Arsch mit eurem Renfrew. Ich kann's nicht.
Rendezvous mit Stefan Zinner.
Stefan Zinner bringt nicht nur auf der Bühne, sondern auch in seinen Liedern bayerischen Humor auf den Punkt. Hannes und Stefan waren zum Zeitpunkt der Aufnahme damals gemeinsam auf Tour und haben dann für uns live im Podcast das Lied Der Tierfreund gespielt.
Wer jetzt, sagen wir mal, 18 Katzen zu Hause hat und keinen anderen Lebensinhalt, außer diese, dann ist jetzt eine gute Gelegenheit abzuschalten. Wenn Sie aber trotzdem Spaß haben wollen und das Ganze nicht so ernst nehmen wollen, dann haben wir jetzt ein passendes Lied. Der Tierfreund.
C-Dur, Wechselbass.
So ist es.
Mein Nachbar hat einen Hund, der trieb es immer kunterbunt. Er hat gebellt und auch gejault in meinem Treppenhaus. Charlie war ein echter Freund. Ich habe nachts oft von ihm geträumt, wie er in mein Wadel beißt, vor die Eingangstür hinscheißt. Doch einmal muss mein Nachbar verreisen und Charlie durfte bei mir bleiben. Ja, lang, lang ist her, seitdem gibt's den Charlie nicht mehr. Wir machten eine kleine Tour und während ich im Auto saß und fuhr, trat der Charlie draußen fleißig mit. Am Anfang hielt er noch gut Schritt. Seine Leine hing am Außenspiegel, wirklich erstaunlich schnell, so ein Biegel. Auf der Autobahn wurde ihm zu schnell, da verstummte sein Gebell. Charlie, ich sag auf Wiedersehen.
Die Besten müssen immer als Erste gehen. Tuba, man. Aus, Tuba aus. Bereit? Mein Nachbar, deine Katz, die hat immer an der Tür gekratzt und auch sehr gern miaut in meinem Treppenhaus. Ja, Mietzi war ein liebes Tier, oft war sie auch bei mir. Die Katze hatte Blasenschwäche, in meiner Wohnung flossen Bäche. Doch einmal muss mein Nachbar verreisen und Mietzi durfte bei mir bleiben. Ja, lang, lang ist her, seitdem gibt's den die Mietzi nicht mehr. Wir spielten ein kleines Spiel, das Mietzi sich nicht gut gefiel. Fang das Wollknäulchen, sie war ganz aus dem Häuschen. Aus dem neunten Stock warf ich den Ball. Mit hinten nach dem freien Fall. Flieg, Katze, flieg, sie hat ihn noch gekriegt. Mit sich sag auf Wiedersehen. Die Besten müssen immer als Erste gehen. Yeah. Mein Nachbar hat eine Philippinin, sie war seine Liebesgespielin. Beim Sex war sie sehr laut in meinem Treppenhaus. Ja, Miley war ein echter Freund, ich habe nachts auf ihr geträumt, wie sie in mein Wadel beißt. Doch einmal muss mein Nachbar verreisen und Meiling dürfte bei mir bleiben. Ja, lang, lang ist her, seitdem gibt's den Nachbarn nicht mehr. Jetzt aber. Denn auf der Fahrt zum Flughafen ist er in einen Unfall geraten. Die Bremsen haben versagt. Ich hab gewusst, dass ich alle Folgen von MacGyver gucken irgendwann auszahlt. Nachbar, ich sag auf Wiedersehen. Die Besten müssen immer als Erste gehen.
Rendezvous mit Gerd Hecht.
Hannes und Gerd Hecht reden über Psychotherapie und die großen Veränderungen im Leben. Aber keine Sorge, das Ganze natürlich mit viel Humor. Und klar, ein paar richtig gute Sprüche aus dem echten Leben dürfen dabei auch nicht fehlen.
Leider Gottes muss ich sagen, ich glaube nicht daran, dass wir jemals irgendwo hinkommen, sondern dass es einfach immer nur weitergeht. Und wenn man mal mit der Erkenntnis anfängt, hat man früher gesagt, das ist das Erwachen des Menschen. Oder da wird der Mensch erstmal staunend und fragt sich und wird philosophisch und fragt sich, warum ist etwas und nicht vielmehr nichts? Oder ja, warum ist es so, wie es ist und nicht anders? Und das ist für mich natürlich die Krone der Schöpfung, also von meiner Seite aus. Und Psychotherapie ist da nur ein Nebeneffekt, weil ich mir denke, man kann psychologische Probleme auch so verstehen, dass sich ein Mensch in einer bestimmten Denke festfrisst, festbeißt und festbleibt. Und durch die Erkenntnis, dass er wieder flüssig wird, dass er wieder eine neue Perspektive
kriegt,
heilt es ihm quasi nebenbei die Krankheit.
Ah,
nur,
okay,
nur um dann die nächste Krankheit zu haben und die nächste und die nächste und die nächste. Wie du richtig sagst.
Ja.
Weil es geht weiter. Und wie es halt auch wie ist, wenn's die Durst, magst du was zum Trinken, und wenn's was zum Trinken hast, magst du was essen, und wenn's was zum Essen hast, magst du Musi, und wenn's du Musi hast, willst du Gspusi. Also es geht immer weiter.
Verstehe.
Man hört nicht auf.
Also es ist quasi das Anerkennen der ständigen Veränderung, wenn ich das jetzt mal so subsumieren darf, wäre das mein erster Eindruck. Die Anerkennung, dass das Leben Veränderung ist. Und dass man selber Teil dieser Veränderungen immer sein kann und sollte,
Bingo.
Ist eigentlich das, was ein therapeutischer Vorgang ist. Also dass du eben nicht verharrst, sondern sagst, okay, ich bleibe in Bewegung.
Ja.
Das ist aber hochinteressant, oder? Dass im Prinzip der Mensch ja nachweislich vor nichts mehr Angst hat als vor Veränderung.
Exakt. Natürlich haben wir zwei Kräfte eigentlich in uns. Wir haben die Force for Sameness, Force for Change, sagen die amerikanischen Lehrtherapeuten.
Rendezvous mit Claudia Korek.
Musik in Mundart hat ihren ganz eigenen Charme. Aber ist Bayerisch eigentlich eine gute Sprache für Songs? Claudia Korek und Hannes sind sich dazu ziemlich einig.
Es ist ein Antrieb, der aber sehr viel weniger wird, weil ich merke, durchs Älterwerden und durchs Reflektieren, dass diese Außenwirkung sowieso nur ein Teil der ganzen Veranstaltung ist. Also Erfolg bei Beliebtsein bedeutet ja immer auch nicht beliebt sein bei anderen.
Oh, ja.
Und es bedeutet Erfolg auch immer Druck. Also es gibt nichts ohne das andere. Deswegen musst du dich irgendwann zurückwerfen auf deine Leidenschaft, ja, weil sonst hast du keine Chance, glaube ich. Ja. Also wenn du nur in dieser äußerlichen Welt von Bestätigung und Ablehnung dich aufhältst, dann wirst du einsam, traurig und dir fällt nichts mehr ein.
Ja, eben, ich stelle es mir dann einfach wahnsinnig schwer vor, dann bei dir zu bleiben. Aber wenn so viele Stimmen um dich rum sind, der dir sagt, das oder jenes war jetzt der beste nächste Schritt oder sowas, damit du deinen Erfolg häutst oder sowas. Weil es geht ja dann immer darum, den Erfolg zu häuten, oder?
Ja, genau. Und das ist eben das, was mich, glaube ich, bei dir immer schon so fasziniert, dass du zur Zeit, wo man noch gar nicht die Persönlichkeit sein kann, wo man sagt, die ist bei sich, das trotzdem warst. Und das finde ich immer, das wundert mich, seit ich dich kenne, dass ich mir denke, wie kann man so sein, dass man so wenig, jetzt sage ich es mal, sowohl materiell, aber auch inhaltlich, so wenig bestechlich irgendwie durchs Leben geht. Das fasziniert mich schon immer bei dir, weil ich mir denke, ich mit 20 oder wenn ich diesen Erfolg gehabt hätte wie du, ich hätte die dicke Hose ausgepackt und das war ab durch die Mitte. Also aber ich hätte null drüber nachgedacht.
Aber hättest du dann glücklich gemacht, wenn du, also...
Sicher nicht, aber das war mir wurscht gewesen vermutlich.
Ja, schon, aber das war dann ganz... Da habe ich jetzt ganz schlimme Szenarien von, es gibt, weiß ich nicht, Roy Black oder sowas, der dann irgendwas gemacht hat im Endeffekt, was er gar nicht machen wollte und dann ein ganz tragisches Ende fand oder so. Und
das hast du immer vor dir gesehen, diese hast du dir gedacht, nein, das auf keinen Fall möchte ich...
Man darf sich nicht so blenden lassen von dem vermeintlichen Erfolg. Wie definierst du den Erfolg? Also,
aber mit 20, glaubst du?
Ja.
Da wollen wir doch einfach nur... Die Queen of Rock'n'Roll sei, nicht?
Nein.
Du wolltest es gar nicht sein.
Nein, echt, das glaubt man vielleicht jetzt auch keiner, aber...
Doch, ich glaube, das ist ja
es ist wirklich...
Es ist ja, du hast es ja bewiesen.
Es ist auch, wenn ich singe, ich weiß nicht, ich bin da so, ich denke da jetzt nicht drüber nach, wir finden die Leute jetzt, dass ich vielleicht ausschaue oder sowas. Ich habe jetzt gestern erst wieder ein Foto gesehen und dachte, wann, in welchem Scheißmoment hast du jetzt abgedruckt? Aber weil mir das da einfach wirklich in dem Moment scheißegal ist, es geht mir nur um die Musik, nur um das. Musik ist sowas Pures, sowas Reines, da ist die Welt in Ordnung. Es ist für mich, ich weiß nicht, jetzt gerade, wo die ganze Welt irgendwie am Spinnen ist, wo du an der Menschheit verzweifelst, dann ist die Musik das Einzige, was mich hält.
Rendezvous mit Uwe Ochsenknecht.
Das Leben spielt, wie es will. Und manchmal ist es am besten, sich einfach darauf einzulassen. Wie Uwe Ochsenknecht damit umgeht, erzählt er uns jetzt.
Ich fand halt Leute, die wirklich entspannt und relaxed sind und das Leben nicht allzu ernst nehmen und alles nur so reduziert ernst nehmen, wie es nötig ist und nichts zu dramatisieren. Ich bin ja auch in der Familie aufgewachsen. Meine Mutter, die war sehr dramatisch immer. Und das ging mir als Kind schon auf den Wecker. Und deswegen habe ich das damals schon gesagt, so möchte ich nicht werden. Ne? Mein Vater hatte andere Dinge, die ich nicht wollte. Habe ich gesagt, so möchte ich auch nicht werden. Und so ist halt der kleine Uwe langsam eher so geworden, wie er wirklich ist und nicht, wie er erzogen worden ist oder durch Prägungen erlebt hat. So. Und dann, ja, das habe ich dann irgendwann beobachtet und denke, ey, mir geht es eigentlich so auf den Wecker, dass ich mich immer ärgere über Dinge, die ich nicht ändern kann. Das ist absoluter Schwachsinn und Energie verbraucht. Und das ist natürlich auch, hat es mit dem Alter wahrscheinlich zu tun, dass man mehr mit seinen Energien haushaltet, ne? Und also keine Zeit mehr verplempert, die wird auch immer wertvoller, dass man die sinnvoll nutzt, dass man Prioritäten setzt, ne? Und das mit dem Gelassensein, ja, das ist einfach so ein Bestreben von mir, was ich gerne haben wollte und das ganz gut erreicht habe. Und das muss jeder für sich selber gucken, ob er es will oder braucht. Ja, ich kann nur sagen, witzigerweise habe ich beobachtet, wenn sich Leute gerade irgendwie extremst aufregen, wegen irgendwas, das beruhigt dich doch mal, kannst doch nichts ändern. Der Flug ist halt eine Stunde oder zwei später. Was das bringt doch jetzt? Ja, das ist doch scheiße, ich muss doch das. Ja, aber das bringt doch jetzt gerade. Du versaust jetzt deine Stimmung und meine auch. Das ist doch scheiße. dass die Leute sich oft, und das meine ich ja dann ehrlich, dass die sich oft provoziert fühlen. Dann, dass sie, jetzt mach doch mal nicht so einen auf locker. Das ist doch scheiße. Ich bin letzte Woche auch wieder verspätet und überhaupt. Ich mache nicht einen auf locker. Ich bin locker und unentspannt, weil es bringt doch nichts. Ne? Oder das wird ja jeden Tag mehrere Aufgaben, größere oder kleinere Art vom Leben gestellt, Herausforderungen. Und die gilt es zu meistern. Ne? Oder du hockst in die Ecke und machst gar nichts. Bist passiv und null. Aber das macht ja auch Spaß, ne? Dass man dem Leben sagt, ach, du willst was von mir heute? Was ist denn heute der Plan? Ach, das kommt, Wasserrohrbruch, okay. Da ist ein Flieger zu spät, das fällt aus. Hast dich auf einen Freund gefreut, der kommt, der kann auch nicht. Hast was vorbereitet zum Essen, eingekauft, gekocht, passiert auch nichts. Da kann sie den ganzen Tag versauen. Warum? Das sag ich ja gut. Hat nicht geklappt, okay, dann lade ich jemand anders ein oder ich friere es ein, das Essen, oder nehme ich drei Flüge später, ist mir auch egal. Also das kann man, und es ist einfach, ich finde es halt angenehmer.
Also die Ironie des Lebens eigentlich.
Ja, die es für mich eigentlich in dem Sinne gar nicht gibt. Ja, ne, wie das weil? So, weil das Leben ist, das hat seinen Plan anscheinend und läuft, wie es läuft. Du kannst viele Dinge ja gar nicht beeinflussen. Ne? Es gibt ja so einen alten Spruch, haben die Bayern auch immer gesagt, der Mensch denkt und der Herrgott lenkt.
Ja, genau.
Mag man es Herrgott nennen oder Universum oder Schicksal oder was auch immer. Es ist wirklich so, du planst und planst. Ich habe mal ein Buch gelesen über so einen Psychologen, der sagt, man kann planen, kann man alles planen. Aber es ist eigentlich ein Zufall, dass diese Pläne auch
Wirklichkeit werden.
Wirklichkeit werden, ne? Das ist eigentlich der Zufall. Weil wenn was nicht klappt, sagen wir, ah, das ist aber jetzt blöd, das ist aber irgendwie so, dass das nicht klappt und so, das ist eine Ausnahme. Nee, das ist ja eigentlich das, was nicht klappt, nur weil wir das uns vorgenommen haben, ist eigentlich die Regel.
Okay, aber wie passt es dann bei dir zusammen mit dem Plan, dass du berühmt werden wolltest? Ist das dann auch nur ein Zufall geworden?
Ob das alles, dass das alles geklappt hat, das weiß ich nicht, warum das so ist, aber es hat geklappt. Ne? Aber ich denke wirklich, wenn man seine ganze Energie und Power und sein Mind...
Mindset,
Mindset. Beim Tennis sagen sie jetzt immer alle Momentum.
Das ist ja, Quatsch.
Der hat sein Momentum. Ich habe permanenten Momentum. Das ist ja Quatsch. Wenn man das darauf richtig fokussiert, so, da glaube ich schon, der Wille ist stärker, als man glaubt oft. Ne? Wenn man wirklich was will und man fokussiert sich drauf, dann glaube ich schon, dass sich das in irgendeiner Form manifestiert und dann passiert's. Nicht vielleicht morgen oder übermorgen, aber vielleicht in einem Jahr oder zwei. Manchmal dauert es. Ne?
Ist Geduld auch ein wichtiger Teil von Gelassenheit? Dass man automatisch geduldig ist?
Ich glaube, das sind Geschwister, ja.
Okay.
Geduld, ja, ganz großes Ding. Das haben auch viele, viele nicht. Ne? Gerade in der heutigen Zeit. Weißt du, alles muss schneller gehen. Mit Internet, alles zack, zack, schnell, schnell, schnell. Und Glasfaser.
Weißt du, wir werden immer schnell.
Alles immer schneller, immer schneller. Das ist völlig gegen die Natur. Ne? Manchmal ist es hilfreich, wenn man Bilder runterlädt. Klar, am Computer, klar, super. Aber dass sich das, man lässt sich so vereinnahmen von diesem Wahnsinnsspeed. Das macht sich verrückt, weil so, das ist wieder die Natur. So schnell ist man nicht.
Rendezvous mit Werner Schmidbauer.
Der Fernsehmoderator und Musiker Werner Schmidbauer erzählt, wie sein Weg zur Musik und ins Fernsehen aussah, warum es ihm Spaß macht, Musikunterricht zu geben und welche Erinnerung Hannes zum Song Smells Like Teen Spirit hat, hören wir jetzt.
Jetzt gehen wir mal ganz an den Anfang, wenn du magst, weil du gesagt hast, du bist so reingestolpert in die Musik, ins Musikmachen. Wie darf ich mir das vorstellen? Was hast du gelernt? Warst du auf der Schule?
Du meinst generell,
was ja, ich gelernt habe? Wie bist du da hin? Man stolpert zwar rein in der Nachschau, merkt man aber dann ja oft, man ist ja doch nicht gestolpert, sondern stimmt. Es war doch so ein Weg, der irgendwie da war. Wie war der?
Also mein musikalisches erstes Vorbild war mein Vater, der gar nichts gespielt hat. Der hat ein bisschen Mundharmonika gespielt. Aber der hat ja so laut gesungen im Schlepplift, das fand ich immer super. Ich bin zwischen seine Haxen gefahren, weil ich bin sehr früh Ski gefahren, 4, 5 Jahre alt. Und dann hat der wie volle Kanne irgendwas gesungen von Roberto Blanco oder irgendwo, ich weiß nicht genau. Und da hat man gedacht, Singer ist super irgendwie. Und dann hat meine Oma und meine Mutter haben dann beschlossen, dass ich eine Gitarre kriege. Und dann hat mich meine Oma immer im Winter, damals hat es noch richtig viel Schnee teilweise gehabt, und ich kann mich erinnern, wie in München, auf dem Schlitten, also ist erst der Schlitten gekommen und dann der Gitarrenkoffer und da drauf bin ich gesessen. Und dann bin ich in Gitarrenunterricht gezogen worden von meiner Oma. Und da war ich aber fast zu klar. Da habe ich dann haben sie gemerkt, dass meine Finger noch zu klar sind. Und dann habe ich ein offenes Schulwerk trommeln dürfen, da ein Jahr oder zwei. Und dann habe ich Gitarre angefangen. Und mit 15 habe ich schon selber Unterricht gegeben. Andere, noch jüngere Kinder, die 12 waren und eigentlich keinen Bock gehabt haben auf Klassik. Und ich habe dann angeboten im Sendlinger Anzeiger, dass ich aus die Top 10 Hits irgendwie da zu Heftel geben, wo man die, haben wir sie gekauft, ja, wo Abballierter und so. Und dann habe ich den Kindern das beibracht als früher Jugendlicher.
Weil ich und dann hast du ja eigentlich nur die, also das, was die Akkorde, halt wirklich gespielt wollten, ja, die Akkorde, genau, beibracht.
Und die haben sich so gefreut, dass da einer ist, der eben auch nicht jetzt irgendwie die Etüde von irgendeinem Vollpfosten, keine Ahnung, es sind ja alles ehrenhafte Musiker, aber
Komponisten
in dem Alter magst du singen und spielen das, was du kennst und
lustig,
am Lagerfeuer oder so.
Lustig, weil ich habe vor ein paar Jahren habe ich einmal in einer absoluten, also total pleite Zeit, habe ich dann für irgendeine Musikschule Gitarren und Anfänger Gitarrenunterricht gegeben. Mhm. Und dann irgendwo im Bayerischen Wald. So auf einer aufgelassenen Schule. Es war alles wahnsinnig abenteuerlich. Aber das Lustige war, dass ich vor ein paar Jahren war im Scharfrichterhaus in Passau. Mhm. Und dann kommt aus der Küche ein Koch raus und sagt, kannst du dich erinnern an mich? Dann sage ich, na, keine Ahnung, wer bist du? Und dann hat er, habe ich irgendwie von Nirvana, Smells Like Teen Spirit, das war das einzige Lied, das habe ich dann wieder gewusst, der wollte nur dieses Lied können, der wollte nicht Gitarre spielen können, sondern der wollte nur dieses Song Lied können. Und den habe ich ihm irgendwie beibracht und super, den kann er bis heute. Aber hat dir das Spaß gemacht, anderen Leuten was beizubringen?
Also das hat mir total Spaß gemacht, weil die so dermaßen begeistert waren. Und ich bin auch ein paar Mal von denen, dann waren es irgendwann Jugendliche und dann habe ich irgendwo gespielt dann schon und dann sind sie als Junge mit 20er oder so dahergekommen und gesagt, du hast mir Gitarrenunterricht gegeben und du hast mir Lady in Black irgendwie gesagt.
Oh ja, Schmarrn,
mehr ist nicht. Nein, oder Streets of London oder irgend sowas halt. Und das hat mir total Spaß gemacht. Aber ich habe immer schon gewusst, ich habe meinen ersten Song habe ich geschrieben mit knapp 15, Pubertätsplus heißt der.
Mit dem du dann auch im Fernsehen warst?
Ja, den hat meine Mama eingeschickt dann ans NDF oder also ähnlich neues deutsches Fernsehen, da ZDF-Producer-Firma. Und da bin ich sofort eingeladen worden mit dem allerersten Stück. Das war auch verrückt irgendwie.
Rendezvous mit Dr. Sarah Straub.
Dr. Sarah Straub ist nicht nur Musikerin, sondern auch Neurowissenschaftlerin und Expertin für Demenz. Hannes und Sarah sprechen darüber, wie man mit dieser Krankheit umgehen kann und was man tun kann, um Demenz präventiv zu begegnen.
Gibt es eigentlich, sagen wir mal, fern von der klassischen schulmedizinischen Diagnostik und Betrachtung von diesen Erkrankungen, gibt es da eigentlich irgendwelche anderen Möglichkeiten, dass man sagt, es liegt zum Beispiel, jetzt sage ich mal ganz was Banales, Vitaminmängel oder solche Sachen, dass der Haushalt von jemandem, der daran erkrankt von Haus aus, weniger stimmt als bei anderen? Gibt es sowas?
Also, naja, es gibt schon, zum Beispiel Vitamin B12-Mangel kann eine Demenz auslösen. Das gibt's.
Was gibt's eigentlich im gesunden Leben, was Demenz im Alter befördert? Also sag bitte nicht Alkohol. Aber es ist
was will ich jetzt hören?
Das ist also der Alkohol,
ich sag dir jetzt mal was.
Alkohol ist gar nicht gut.
Jetzt hör mir mal zu. Ich habe eine gute Nachricht.
Okay.
Es gibt Studien, die behaupten, dass 2 bis 3 Gläser Rotwein am Tag das Risiko an einer Demenz zu erkranken um die Hälfte senkt.
Ist das so?
Also es ist natürlich eine schlecht gemachte Studie, aber es ist doch eigentlich geil.
Wer hat die gemacht, ist die Frage.
Das war ich. Nein, also grundsätzlich ist Alkohol schlecht. Also eigentlich ist jeder Schluck Alkohol toxisch für unser Gehirn, leider. Aber es ist natürlich auch klar, dass man ein bisschen das Leben genießen will. Aber es gibt schon auch eine Demenzform, die ist eindeutig ausgelöst durch Alkoholmissbrauch.
Naja, blöd gesoffen gibt es ja diesen, klar, sagen wir, bürgerlichen
das
Ausdruck.
Auch, genau. Ja. Und ich meine zum Beispiel Bluthochdruck. Wenn du über Jahrzehnte hohen Blutdruck hast, das schädigt deine Gefäße auf Dauer massiv und das macht dann auch eine sogenannte vaskuläre Demenz, das ist eine gefäßbedingte Demenz, also so Schlägler hat man früher gesagt, wo Schlaganfälle passieren, Gefäße zugehen, weil die einfach verkalken, auf gut Deutsch gesagt. Das hat man selber in der Hand oder dass man Cholesterinwerte regelmäßig checkt, dass man Diabetes gut einstellt. Das sind einfach Risikofaktoren für Demenz. Und genauso ist ein gesunder Lebensstil eine Möglichkeit, das Risiko zu senken. Also man kann schon was tun. Wenn du zum Beispiel keinen Stress hast, ist das gut für dein Gehirn. Wenn du keinen Alkohol trinkst, ist es gut für dein Gehirn. Wenn du regelmäßig Sport machst, ist es gut für dein Gehirn. Musik machen ist gut für dein Gehirn.
Aber du bist gleich pädagogisch, die Frau Straub. Das Ding ist nur, dass ich mir manchmal denke, vielleicht geht's dir da ähnlich, dass auch das Gehirn in meinem Leben läuft, das Gehirn viel und oft. Mhm. Dass ich aber auch das Gefühl habe, dass das dadurch halt ganz schön im Training ist.
So ist es auch. Also das ist auch eine Maßgabe an die Patienten, wenn die Diagnose kriegen, okay, jetzt schau, dass du dich geistig forderst. Weil du musst dein Gehirn trainieren wie ein Sportler seine Muskeln, damit das stabil bleibt. Ja?
Lustigerweise hat meine Mutter wollte immer keinen Fernseher haben. So nachdem mein Vater gestorben war, hat sie gesagt, nee, sie mag jetzt lesen und so rumsitzen, wow, und irgendwie rausgehen. Aber jetzt sagt sie, sie hätte jetzt doch gerne einen Fernseher, weil sie würde gerne so Quiz-Sendungen anschauen, ja, und so Sachen wissen.
Ja, ja, aber das ist doch cool.
Ja, ja, ist super. Jetzt kriegt sie einen Fernseher.
Ja, ja, genau. Dann soll sie sich. Es gibt ja 1 Milliarde Quiz-Sendungen im deutschen Fernsehen.
ein paar Sachen wird sie sich vielleicht sogar merken.
Ja, ist doch super.
Aber dann weiß sie plötzlich so seltsame Dinge, kann das sein?
Ja, dann musst du dich halt auch ein bisschen weiterbilden, gell?
Okay.
Rendezvous mit Cordula Stratmann.
Glasscheiben können tückisch sein. Das mussten Cordula Stratmann und Hannes am eigenen Leib erfahren. In dieser Episode ging es aber auch um Geistesblitze und ihr Verhältnis zu Passwörtern. Welche Begegnung sie aber mit Glasfronten hatten, das hören wir jetzt.
Bei mir war das so, ich weiß noch, dass meine Eltern an diese große Glasscheibe, die zu uns in den Garten führte, diese Vögel aufgeklebt haben, damit die Vögel nicht dagegen fliegen.
Und auch der Hannes nicht dagegen läuft.
Davon unabhängig bin ich das natürlich trotzdem. Aber das mache ich immer noch. Also ganz
genau,
Geheimnis meiner Sache. Ich laufe immer
gegen
Glasscheiben. Und zwar erst vor kurzem wieder im Hotel. Da war eine Glasscheibe zwischen, also im Raum eine Glasscheibe, die Dusche war im Raum. Kennst du ja diese Glasduschen im Raum? Und eine Milchglasscheibe vor der Toilette. Weil von der Dusche ging es aber in die Toilette direkt.
Ja,
so.
Ja.
Und ich habe noch gedacht, naja, ich bin ja nicht so blöd und lauf gegen die Milchglasscheibe.
Nein.
Das war aber die man öffnen konnte, die andere nicht. So, bin halt voll dagegen gedonnert, aber original. Aber Lerneffekt.
Was machst du dann? Lachst du dann oder verfluchst du dich dann? Nein, ist deine erste Reaktion?
Ich neige dazu, meine erste Reaktion ist immer Kopfschütteln. Ich schüttel erstmal den Kopf und ordne. Ordne, wie die Hummel das vielleicht machen sollte. Ja, kurz mal abschütteln und mal erstmal denken, was war das jetzt wieder, bitte, genau. So wie es mir auch vor kurzem passiert ist, dass ich war sehr viel in Hotelzimmern und überall war der Weg gleich, nämlich immer vom Bett aus, rechts, Toilette. Und in dem Hotelzimmer war es dann nicht so. So. Vorweg, ich stand am Gang. Am Hotelgang, in der Unterbuchs und habe gedacht, hier ist der Ort, wo ich jetzt auf Toilette gehe.
Nein!
Doch, natürlich, weil ich da zweimal rechts gegangen bin. Wie ich's halt
dann bist du aus dem Zimmer raus
und stand am Gang.
Okay, und dann hat daran, eine freundliche Dame gesagt,
Nacht,
Herr Ringelstädter.
War Nacht, Gott sei Dank. Ich habe den Kopf geschüttelt, auch da, und dachte, okay, das ist jetzt wieder eine harte Nummer, gehe wieder zurück und such mir die Toilette.
So. Aber da musst du doch brüllen vor Lachen über dich selber, das ist doch einfach so.
Das habe ich aber erst, und da glaube ich, unterscheiden wir uns beide. Aha. Ich habe das zeitversetzt. Ich habe in dem Moment bin ich vom Leben erstmal gebeutelt. So. Ich denke mir erstmal, was soll das? Also ich werde jetzt nicht grantig oder wütend oder so, sondern ich denke mir, was war das jetzt wieder so? Ich bin in einer Fassungslosigkeit. Ich glaube, das ist meine Grundhaltung.
Ja.
Fassungslosigkeit,
ja.
So, dass das jetzt wieder passiert ist.
Ja.
Und dann mache ich irgendwas anderes und versuche das Leben wieder zu ordnen, das ist meine Theorie. Zum Beispiel, indem ich dann, was ich sonst nie mache, die Bettdecke gerade auf mich drauflege, um Ordnung zu schaffen.
Wie lustig. So. Ja, das,
und dann muss ich
würde
lachen.
Ich alles genauso machen
dann
und dabei würde ich die ganze Zeit geiern.
Nee, dann muss ich lachen. Bei mir ist es so, dass ich, wenn ich feststelle, dass ich jetzt mit der Bettdecke versuche, diese Situation zu klären, dann muss ich über mich lachen, weil ich denke, du bist so ein also was für ein blöder Versuch, das Leben zu ordnen.
Oh, das ist so herrlich. Deswegen liebe ich das Leben. Das ist so, es schenkt uns so viele lustige. Ich bin mal auf einer Party in eine Glasscheibe reingeknattert. Mhm. Und das Problem war, es war schon fortgeschrittene Stunde. Ich war null betrunken, wirklich nicht ein bisschen. Und für alle anderen war ich natürlich, Sternhagel voll, die Cordula, und knattert in diese Scheibe zwischen Dingsraum und Bumsraum. Ich weiß nicht mehr, welche Räume da getrennt waren. Ich weiß auch gar nicht mehr, Ich weiß nur noch, ich bin wirklich ungebremst in diese nicht mit einem Vogel beklebte Glasscheibe, die zwei Räume voneinander trennte. Krass. Und ab dann war ich für die anderen ja sternhagelvoll.
Das hast du ja ausgenutzt.
Und je mehr ich erklären wollte, dass ich nicht sternhagelvoll bin, umso klarer war für die anderen, natürlich, sie versucht sich rauszureden, von den anderen waren ein paar betrunken. Das fand ich richtig unverschämt. Und da habe ich eine Weile nicht gelacht, weil das fand ich wirklich, erstens hat es echt scheiß wehgetan. Und ich habe kurzfristig gedacht, mein Nasenbein ist in Mitleidenschaft, also in längerfristiger Mitleidenschaft. Ja. Dem war nicht so, aber es hat einfach sau weh getan, der Schädel schepperte und da zuckte mein Gehirn wirklich eine ganze Weile in der Ungerechtigkeitsdebatte, dass die Betrunkenen um mich rum von mir behaupten können, ich wäre betrunken in die Glasscheibe. Verstehst du diesen Konflikt?
Absolut.
Und dann, wenn ich mir das klar mache, könnte ich sterben vor Lachen.
Ja.
Großartig.
Rendezvous mit Void Wolfi.
Technik und Void Wolfi. Das passt irgendwie nicht so richtig gut zusammen. Warum Computer und Navigationsgeräte einfach nicht sein Ding sind, das hört ihr jetzt.
Was ist für dich der Moment, wo du sagst, also spürst du das immer noch, dass du sagst, jetzt muss ich in den Wald. Also jetzt muss ich in die Natur, weil ich bin jetzt vielleicht in du hast ja Wohnung, du wohnst da ganz normal. Ist es dann, wenn das Büro auf dich zukommt, oder ist es dann, wenn deine Beziehung gerade schwierig wird, oder ist es, wenn zu viele Menschen um dich rum sind, was ist der Moment?
Also ziemlich alles.
Sehr gut. Also das Leben.
Ganz klar, Hannes. Jeden Tag. Ich mache jeden Tag in den Wald.
Das ist echt, schon jeden Tag?
Ja, natürlich. Also geht gar nicht an. Ja gut, jetzt war ich vor kurzem krank. Hat uns gescheit gehabt. Also wenn es mir richtig hat, dann kann ich dann auch mal, vielleicht einen Tag nicht. Aber dann ist es mir ein Tag. Aber dann bin ich draußen mit Kopf unter dem Arm. Gell? Also das ist sogar da schon ganz narrisch. Aber es ist tatsächlich, wenn ich also dran denke, Büro hast du jetzt gesagt.
Ja.
Du glaubst es nicht. Ja, auch der Wolfi mag mich ins Büro, aber nicht wegen, also das macht meine Frau. Vielen Dank, meine Frau. Meine Frau macht das alles für mich. Aber trotzdem muss ich manchmal anwesend sein.
Ja,
und vielleicht die eine oder andere E-Mail selber beantworten. Mhm. Und du glaubst es gar nicht, wie mir das widerstrebt, den Computer aufzumachen. Mhm. Und irgendetwas zurückzuschreiben, nicht wegen die Menschen, ich darf mich ja gerne schmerzen, ja. Aber das Ganze machen überhaupt, sich mit dem auseinanderzufassen, zu befassen, macht mich fertig. Und dann spanne ich schon wieder die Wänden auf der Seite. Wenn das Zimmer vorher 4 Meter war, das ist dann steht noch 3 Meter, das wird 2 Meter.
Ach, das wird richtig eng, oder was?
Es wird echt eng. Das ist ja ganz ehrlich, da habe ich ein Riesenproblem. Das heißt also, das macht mich fertig, ich werde dann auch nervös. Das heißt, da drin wird er nervös. Dann langsam spanne ich jetzt nehme ich immer, wir naschen, nehme ich, wo ist er denn jetzt da und dies und die Anfrage. Hat jetzt zum Beispiel nichts mit zu anfragen zu tun, wenn jetzt jemand sagt, ich bin also ein Fan von dir und was weiß ich was, und das war so schön. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber es gibt oft einmal komplexere Sachen, ne? Da wo man dann, überlegen wir, sag ich jetzt einmal. Also wo man nicht das Herz hier nehmen kann, sondern Verstand.
Ich glaube, das ist.
Weißt du, was ich meine?
Das ist dein Kernthema, oder?
Ah, das macht mich fertig.
Das merkt man wirklich, wenn man mit dir, wir haben uns jetzt nicht zum ersten Mal gesehen, aber man merkt es immer wieder, wenn ich mit dir zusammen bin, merke ich in deinen Augen, wenn man dir gegenüber sitzt, du bist einfach, das Herz atmet durch die Augen aus. Und das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl und selten geworden. Aber es ist wirklich so, wie du es gerade beschreibst. Also sobald du organisieren mit dem Verstand das Leben strukturieren sollst, dann kriegst du den Stress, oder?
Ist schon vorbei. Ist schon vorbei. Da geht gar nichts. Also wenn man eine Frau nicht hätte, wo man nicht sieht, die schreibt mir rauf, ich hab mal 10 Zettel ist draußen, macht er wieder, ich muss zum Ringel
stehen. Ja.
So wie damals auch, wenn ich effektiv in der Sendung war, da kommt ein Zettel, da wird dann angestrichen, wann ich wegfahren soll und das Ganze. Echt? Also dann brauchen wir um das nicht kümmern.
Verstehst? Aber es ist wahnsinnig lustig, oder? Weil du ja im Prinzip so selbstständig du im Wald leben kannst.
Ja, das hau ich.
Das haut einfach hin.
Einmal frei.
Und so unselbstständig bist du in diesem modernen Leben.
Völlig, und das stresst mich auch. Also, weil ich das letzte Mal in Minge war, vom Bär, sogar der ganze Zeit, man hat noch Bausteine um die Arnulfstraße da vom Ding.
Ja, genau.
Jetzt weißt du, da ist jetzt die Hand, ne?
Ja, ja.
Das haben wir aber die nicht gesagt. Jetzt fahre ich da rundum mit dem Navi. Das hätte ich am Leben, hätte ich das Nummer und hätte das Fenster rausgefahren. Wenn man denkt, das nützt auch nichts, dann habe ich es auch gar nicht mehr. Dann habe ich die Editung angerufen und habe geflucht. Weil, das glaubst du gar nicht, weil ich da fluchen kann. Und dann, wenn ich endlich drin bin, wird das Wort wieder ruhig.
Ja.
Und wenn ich dann Richtung Heim fahre, der Wald kommt so, dann wird ich alles starr und dann kann ich wieder sitzen und dann habe ich es wieder im Griff.
Sehr gut.
Rendezvous mit Luise Kinseher.
Die ersten Schritte im Fernsehen sind nicht immer leicht, aber Fake it till you make it kann helfen. Luise Kinseher und Hannes berichten über die Sehnsucht nach Akzeptanz und erinnern sich, wie alles anfing.
Irgendwann kam bei dir, zumindest ist das so, glaube ich, die Wahrnehmung, die meisten Menschen haben, kamen so die Fernsehrollen dazu, die Serienrollen, also mal in München 7,
genau
diese Bogner-Sachen. Hast du das da auch gehabt, dieses... Weil, sag jetzt mal, weil du es ja nicht gelernt hast quasi, dass du da auch hin bist und hast gedacht, okay, ja super, vielen Dank für die Chance, aber jetzt stehe ich wieder an dem Punkt, wo ich mich hart tue mit mir selber, weil ich es mir eigentlich nicht zutraue.
Ja, und vor allen Dingen, ich habe ja geheim gehalten, dass ich es überhaupt nicht kann.
Okay, das ist natürlich mittelklug.
Mein Hannes, ehrlich. Ich sage dir, ich werde das nie vergessen, wie der Franz Xaver Bogner sieht mich, denkt sich, die Kinseher, gibt mir eine Rolle einer Politesse, eine kleine Mini-Rolle in seinem Café Meinheit. Und ich von nichts eine Ahnung. Ich habe nicht gewusst, dass man bei Bitte anfängt zu reden. Ich habe gar nichts gewusst.
Am Set.
Ich habe aber auch niemanden gefragt.
Aha.
Also ich war wirklich so furchtbar. Ich bin da hingegangen, anstatt dass ich irgendwie ein bisschen große Augen gemacht hätte und so, kann mir mal bitte jemand erklären, wie das jetzt hier überhaupt läuft? Aha. Bin ich einfach reingegangen und habe so getan, als könnte ich das.
Ja, war lustig, bei mir war es genauso.
Du, ehrlich, du?
Ja,
dann
genauso.
Ist das was Niederbayerisches.
Es war bei mir haargenauso. Ich weiß das noch ganz, jetzt. Doch.
Ehrlich?
Absolut genau so. Und zwar war es bei mir so, ich habe als Statist im Theater in Rengsburg gespielt und es kam eine französische Casterin ins Backstage und hat gesagt, wir drehen ihr eine Serie mit Enzi Füchs. Und sie braucht irgendwie 3-4 Jungs. So. Und dann haben wir 4 haben gesagt, ja, wir spielen da mit, wir sind schon dabei. Ja, übermorgen dreht. Und dann sind wir hier ausgefahren, auf einmal hat man Sprechrollen. Also wir waren eigentlich gedacht als Rumsteher, auf einmal Sprechrollen. Und dann war es bei mir ganz genauso. Ich bin dahin, ich habe so einen Zettel gehabt, wo dieser Text drauf stand. Und dann habe ich gedacht, wahrscheinlich soll man den so sagen, wie der da steht. Ja. Ich wusste nicht mal das, ob man das jetzt so sagen soll oder nicht. Und dann habe ich mir gedacht, wie weiß ich jetzt, dass das losgeht? Weil ich auch dieses Bitte, das kannte ich nicht. Und Action und sowas, was man dann später in Making-ofs gesehen hat von Filmen. Das gab es ja zu meiner Zeit dann nicht. Und dann stand ich genauso wie du da, habe das behauptet, dass ich das praktisch schon länger mache. Und dann habe ich mich ganz unsäglich gefühlt. Ich habe mich gefühlt, ich weiß noch, dass ich mich gefühlt habe, wie ähnliches Gefühl, wie das erste Mal auf der Polizei gesessen bin. Also wo man das Gefühl hat, jetzt hat man was verbrochen und es fliegt jetzt alles auf.
Aha.
Und die ganzen alten Vergehen fliegen gleich mit auf. So kam mir das Gefühl, das weiß ich noch.
Aha. Das finde ich total interessant. Das ist das erste Mal, ich denke mir da immer so zurück, wie blöd ich war, hätte ich da halt einfach mal jemanden gefragt.
Aber ich glaube,
wie
das
hart
war,
das war und wie stressig, weil ich habe ja dann, du hast ja dann da überall Augen und Ohren, weil du ja total im Stress bist, dass du nur vorher alles hörst und mitkriegst, wie es geht.
Ja, klar.
Und bis du dann dran bist.
Genau.
Und
Und das war damals, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich seitdem wieder mal so eine komplizierte Szene drehen musste, wie damals, eine ewig lange Einstellung mit 6 Marken, auf die man gehen musste.
Okay, das ist natürlich hart. Ich stand in der Telefonzelle.
Also richtig, ganz schwierig. Ja, also ganz echt eine richtig schwere Szene. Und ich weiß nur, der Erich Heuhuber war damals, Gott hab ihn selig, zu einer Seite so super Kollege, alles wunderbar, aber da ist dem total der Geduldsfaden gerissen. Der hat dann einen cholerischen Anfall gekriegt. Und der Franz Xaver Bogner hat aber damals gesagt, nein, jetzt die Kundis. Also der hat da echt zu mir gehalten. Und ich habe dann nochmal eine Rolle gekriegt bei ihm und da war ich dann schon ein bisschen schlauer. Also da wusste ich dann schon mehr. Und dann habe ich bei ihm die erste Hauptrolle im Café Meinert richtig gekriegt, die durchgehende. Und dann nur München 7 natürlich, dann jahrelang.
Das war eine kleine Reise durch die ersten 11 Folgen von Ringelstädters Rendezvous. Natürlich sind alle Folgen weiterhin in voller Länge auf allen Plattformen verfügbar. Am Montag, 31. März, geht's hier dann weiter mit 9 Folgen. Es werden zum Beispiel der Schauspieler Helmfried von Lüttichau und die Kabarettistin Christine Eixenberger zu Gast sein. Bis dahin, alles Gute. Servus!